Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Digitalvorlesung Physikalische Chemie 1, jetzt mit deren sechster Lehreinheit, die den Titel trägt Energie. Sie hätte auch den Titel Erster Hauptsatz der Thermodynamik tragen können, denn um den geht es ganz wesentlich in dieser Lerneinheit. Wir haben den ersten Hauptsatz der Thermodynamik in den vorherigen Lehreinheiten ja schon mal so hier und da erwähnt und gesagt, dass das ein Energieerhaltungssatz ist und dadurch begründet sich der hier jetzt gewählte Titel Energie. Energie, das ist ja so ein Wort, das allgegenwärtig ist. Wir reden andauernd über Energie. Wir reden beispielsweise viel davon, dass wir Energie sparen müssen. Wie wir heute sehen werden, ist das vor dem Hintergrund des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik eigentlich physikalisch sinnlos. Denn eine Kernaussage des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik ist, dass Energie nie verloren gehen kann. Sie wird nur in ihrer Form gewandelt. Wenn wir also sagen, wir müssen Energie sparen, dann impliziert das, dass es verschiedene Formen von Energie zu geben scheint. Manche von denen sind für uns wertvoller als andere. Und das ist das, was eigentlich mit Energiesparen gemeint ist, dass wir Energie in einer wertvollen Form sparen müssen. In der Thermodynamik können wir das physikalisch erst verstehen, wenn wir auch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik kennen, den wir in einer folgenden Lerneinheit kennenlernen werden. Was ist Energie? Das ist auch wieder so ein Begriff, den wir mannigfaltig verwenden und verschiedene Alltagskonnotationen dafür im Hinterkopf haben. Eine davon habe ich gerade schon angedeutet, in diesem Kontext, dass wir Energie sparen müssen. Sie kennen aus den Grundvorlesungen auch schon eine physikalische Definition von Energie. In der Physik ist Energie definiert als die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Ein Beispiel aus der Physik wäre etwa, wenn wir eine Feder spannen, dann ist das ein System, an dem wir Arbeit verrichten und diese Arbeit kann aus dem System zurückgewonnen werden, wenn die Feder sich wieder entspannt. Das heißt, wir haben eine aufzubringende Deformationsenergie im Material gespeichert. Kurze Anmerkung, wie passiert das in dem Material? Da gibt es verschiedene physikalische Erklärungen für. Bei den meisten Materialien hat das etwas mit der Wechselwirkung der Teilchen untereinander zu tun. Wir haben ja in der letzten Lehreinheit, die sich mit dem realen Gas beschäftigt hat, schon etwas über Teilchenwechselwirkungen gelernt, haben gelernt, dass es abstoßende und anziehende Wechselwirkungen gibt. Deren Überlagerung führt zu einem Potential, das Lennard-Jones-Potential. Und dieses Lennard-Jones-Potential hat bei einem bestimmten Teilchenabstand ein Minimum. Das heißt, da ist das energetisch am günstigsten, wenn sich die Teilchen eben in diesem Abstand zueinander befinden. Wenn wir jetzt ein Material deformieren, also sprich dran ziehen, dann erhöhen wir den Teilchenabstand. Das heißt, wir ziehen die Teilchen sozusagen aus diesem Potentialtopf raus zu größeren Teilchenabständen und das erhöht die potenzielle Energie gemäß des Lennard-Jones-Potentials. Dieser Energiebeitrag wird also in dem System gespeichert und kann beim Loslassen wieder zurückgewonnen werden. Wie wir heute sehen werden, ist diese physikalische Definition der Energie in der Thermodynamik noch nicht ganz ausreichend. Und wir werden diese Definition daher in unserer heutigen Lehreinheit erweitern müssen. Damit sind wir eigentlich schon direkt bei einer Begriffsdefinition angelangt. Ich möchte diesen Faden aufgreifen und im Folgenden drei Begriffe definieren. Die Begriffe Energie, Arbeit und Wärme. Wir sind über diese Begriffe ja auch schon gestolpert, nämlich im Kontext der idealen Gasgleichung. Als wir uns klargemacht haben, dass auf den beiden Seiten der idealen Gasgleichung, P mal V ist gleich nRT, eine mechanische und eine thermische Energie steckt. Die linke Seite der Gleichung, P mal V, hat etwas mit Arbeit zu tun und die rechte Seite der Gleichung, nRT, hat etwas mit Wärme zu tun. Wir haben also da auch schon die Begriffe Arbeit und Wärme benutzt und die auch schon verwürfelt mit dem Begriff Energie. Und das wollen wir hier jetzt mal sauber auseinandernehmen und die Begriffe sauber definieren. Wir starten also mit einer Begriffsdefinition für die Begriffe Arbeit, Wärme und Energie. Wir legen mit dem erstgenannten los. Definition des Begriffes Arbeit. Auch das ist ein Begriff, den kennen Sie schon aus der Physik-Grundvorlesung. Dort haben Sie gelernt, Arbeit mit dem Symbol W, das steht für Englisch Work, ist definiert als Kraft mal Weg. Wir können diesen Weg auch als Summe von vielen kleinen Teilwegabschnitten auffassen. Und wenn wir die immer kleiner werden lassen, dann wird aus der diskreten Summe ein kontinuierliches Integral und die Arbeit ist dann definiert als das Integral über Kraft mal infinitesimalem Weg. Das ist in den Gleichungen 57 im Skript als Integral f mal ds dargestellt, wobei s eben für die infinitesimal kleine Wegstrecke steht. Das denotiert der Buchstabe s hierbei. Allgemein bezeichnen wir das als Arbeitskoeffizient und Arbeitskoordinate. Und diese beiden Variablen nennen wir konjugierte Variablen. Wir werden gleich ein paar Minuten noch sehen, dass es noch andere solche konjugierten Variablen gibt und Arbeit auch auf andere Art und Weise definiert werden kann als Kraft mal Weg. Wir fangen aber mit der an, weil das die ist, die Ihnen aus der Physik eben bekannt ist. Im einfachsten Fall ist die Kraft über den gegangenen Weg konstant. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir uns interessieren für den Weg, den ein Körper im Schwerefeld der Erde zurücklegt. Und wir nehmen jetzt mal an, die Wegstrecke sei so kurz, dass sich über diese Wegstrecke der Wert der Erdbeschleunigung nicht ändert. Dann können wir sagen, Arbeit ist eben wirklich einfach Kraft, m mal g mal Weg x, also m mal g mal x. Das ist Ihnen in Abbildung 1.16a visualisiert. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das nicht so ist, wo die Kraft abhängig ist von der Wegstrecke. Beispiel ist Ihnen in Abbildung 1.16b visualisiert. Das wäre die Federkraft einer Hookschen Feder, die wir spannen. Da ist die Kraft proportional zur Auslenkung. Das ist ja genau das, was das Hooksche Gesetz ausdrückt. Und wenn wir da die Arbeit berechnen wollen, dann müssen wir dieses Integral berechnen. Das Integral ist dann x mal dx. Und die Stammfunktion kennen wir, das ist 1/2 x². Das heißt, die Arbeit, die dabei geleistet wird, ist 1/2 mal Federkonstante mal x². Kurz noch zur physikalischen Einheit. Arbeit ist, wie gesagt, Kraft mal Weg. Hat also als Einheit die Einheit der Kraft mal die Einheit des Weges, also Newton mal Meter. Das kürzen wir gemeinhin als 1 Joule ab. In einem klassischen Hörsaalkontext dieser Vorlesung stelle ich an diesem Punkt immer eine Frage ins Auditorium, die lautet, wer hat denn so eine Einschätzung davon? Was ist denn ungefähr 1 Joule? Und dann stellt sich immer heraus, dass wir das eigentlich gar nicht so intuitiv wissen. Wir sind auf diesen Kontext ja schon mal gestoßen in der vorigen Lehreinheit. Da habe ich Sie ja damit vertraut gemacht, welchen Zahlenwert RT bei Raumtemperatur hat, ne? Die thermische Energie. Erinnern Sie sich noch? 2,5 Kilojoule pro Mol, richtig. Und genauso geht uns das hier jetzt bei der Einheit der Energie auch. Wir haben gar nicht so eine Vorstellung davon, was ein Joule eigentlich ist. Um Ihnen mal so eine Größenordnung zu nennen, ein Joule ist ungefähr die Energie pro menschlichem Herzschlag. Ich habe mal in einer Kaffeerunde mit meiner wissenschaftlichen Arbeitsgruppe zusammengesessen und wie so oft hatte jemand Schokolade dabei. Und dann fiel der Spruch, na, Schokolade darf man ja essen, denn ein Stück Schokolade enthält genauso viel Energie, wie man braucht, um sich das nächste zu nehmen. Tja, das wäre schön, wenn das so wäre. Leider ist es nicht so. Wir können mal einfach hinten auf die Packung von der Tafel Schokolade draufschauen. Da steht nämlich drauf, wie viel Energie die so enthält. Und das ist typischerweise so in der Nachbarschaft 2500 Kilojoule. Das heißt, mit dieser Energie können wir weit mehr tun, als uns ein Stück Schokolade nehmen. Wir können nämlich die ganze Tafel Schokolade 2,5 Millionen mal 1 Meter hochheben. Rechnung dazu ist relativ einfach. Die Energie, die wir brauchen, um diese Tafel Schokolade, die ja 100 Gramm wiegt, im Schwerefeld der Erde um 1 Meter anzuheben, ist m mal g mal h. Ne? Also 100 Gramm mal Erdbeschleunigungskonstante, ungefähr 10 Meter pro Sekunde Quadrat, mal die Höhe, also 1 Meter. Und das ist genau 1 Joule, was daraus kommt. Das heißt, wenn wir 2500 Kilojoule von der Schokolade bekommen, wenn wir sie essen, dann können wir die 2,5 Millionen mal hochheben, wenn wir jetzt das Gewicht unseres Armes und die Reibung in den Gelenken dabei ignorieren. Kurze Fußnote noch, es ist im Alltag noch eine andere Einheit anstelle von Joule relativ weit verbreitet, das ist die Einheit Kalorie. Die ist natürlich in Joule umzurechnen, eine Kalorie sind so ca. 4,2 Joule. Diese Einheit Kalorie, das ist eine veraltete Maßeinheit für die Energie, insbesondere mit dem Blick auf Wärmeenergien. Eine Kalorie ist die Energiemenge, die nötig ist, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad Celsius zu erwärmen. Aber Moment, Vorsicht, jetzt fangen wir schon an, Dinge zu verwürfeln. Wir sind ja noch gar nicht bei Wärme und bei Energie, sondern bei Arbeit. Ich wollte darauf jetzt nur mal kurz eingehen, weil Arbeit die Einheit Joule ist und Sie finden eben oft auch die Einheit Kalorie anstelle von Joule. Aber machen wir erstmal weiter in unserer systematischen Definitionsfassung. Ich habe ja gerade eben schon kurz angedeutet, diese Variablen Kraft mal Weg, das nennen wir konjugierte Variablen. Kraft ist ein Arbeitskoeffizient, Weg ist eine Arbeitskoordinate. Wir können auch andere Typen von Arbeitskoeffizienten und Arbeitskoordinaten angeben, die uns auch als konjugierte Variablen zusammen eine Arbeit ergeben. Einige davon sind Ihnen in Tabelle 2 zusammengestellt. Da ist in der dritten Zeile das klassische Kraft mal Weg genannt, das wir jetzt eben auch bis hierher diskutiert haben. Die für die Thermodynamik wichtigste Form der Arbeit findet sich in der ersten Zeile der Tabelle. Das ist die Volumenarbeit. Hier setzt sich Arbeit zusammen aus Druck mal Volumen, PdV, wenn es eine infinitesimale Änderung ist. Auch das hat wieder die Einheit Newtonmeter, also Joule. Können wir einfach drauf kommen, indem wir uns klar machen, P hat die Einheit Pascal, also Newton pro Quadratmeter, V hat die Einheit Kubikmeter und Newton pro Quadratmeter mal Kubikmeter ist Newtonmeter. Können Sie das auch formelmäßig noch klar machen, dass sich das auf die Arbeit zurückführen lässt, die wir bisher kennen? Arbeit haben wir ja definiert als FdS oder sagen wir mal F mal dx, wenn Ihnen das lieber ist. Und F ist ja Druck mal Fläche. Druck, wissen wir ja, ist Kraft pro Fläche, also ist Kraft Druck mal Fläche. Das heißt, wir können für dieses Integral auch schreiben P mal a, a ist die Fläche, mal dx. Und a mal dx, das können wir wieder zu einem Volumen zusammenfassen. A ist eine Fläche, x ist ein Weg, Fläche mal Weg ist Volumen. Das heißt, so wird aus diesem f mal dx über p mal a dx ein p dv, Druck mal Volumen. Kurze Zusatznotiz hier noch. Während also die erste Zeile von Tabelle 2 uns den dreidimensionalen Fall einer Druckvolumenarbeit auflistet, stellt die dritte Zeile von Tabelle 2 den eindimensionalen Fall einer Arbeit für eine Längenausdehnung an die Seite. Dazwischen in Zeile 2 von Tabelle 2 ist der zweidimensionale Fall für eine Oberflächenarbeit gelistet. Auch das Erzeugen und Vergrößern von Oberflächen oder wir können generell sagen von Grenzflächen zwischen verschiedenen Phasen kostet Arbeit und das ist hier jetzt in der zweiten Zeile von Tabelle 2 gelistet. Wir kennen das schon von den Van der Waals-Schleifen, also den Druckvolumenisothermen des realen Gases. Da liegen ja Bereiche vor, die metastabil sind, in denen das System schon einen Phasenübergang zeigen sollte, das aber bisweilen noch nicht tut, weil Hemmung durch Grenzflächeneffekte vorliegt. Hier können wir jetzt verstehen, warum. Die Nukleation einer neuen Phase bei der Phasenseparation erfordert erstmal die Bildung kleiner Keime, beispielsweise kleiner Flüssigkeitströpfchen beim Kondensieren. Und dafür ist Oberflächenarbeit notwendig. Und die kann erstmal für Hemmung sorgen. Das heißt, wir können also festhalten, die ersten drei Zeilen von Tabelle 2 zeigen uns sozusagen den 3, den 2 und den eindimensionalen Fall der Arbeit. Die vierte Zeile addiert dann noch eine andere Form der Arbeit, nämlich elektrische Arbeit. Auch das Bewegen von elektrischen Ladungen gegen den Gradienten des elektrischen Potentials, also wir können sagen bergauf im elektrischen Feld, kostet Arbeit und das ist in der vierten Zeile von Tabelle 2 gelistet. Das wird dann vor allem im Kapitel über Elektrostatik für uns wichtig werden. So, gerade eben habe ich ja schon angefangen, Begriffe so ein bisschen miteinander zu vermischen und bin im Kontext des Begriffes Arbeit schon auf den Begriff Wärme gestoßen, im Zuge der Diskussion der alten Einheit Kalorie. Und dem Begriff wollen wir uns jetzt mal als nächstes systematisch widmen. Auch den Begriff haben wir ja schon hier und da mal so anklingen lassen in unserer Vorlesung, haben ihn aber nie so wirklich mal definiert, was Wärme eigentlich ist. Das wollen wir jetzt tun. Wärme ist in der Physik definiert als eine Energieübertragungsform. Eine Energieübertragung, die entsteht durch Temperaturdifferenz. Das ist Ihnen in Gleichung 59 im Skript auch in mathematischer Form hingeschrieben. Wärme, abgekürzt durch das Formelzeichen Q, ist definiert als Wärmekapazität mal Delta T. Das heißt, wenn Wärme beispielsweise von einem Körper auf einen anderen Körper übergeht, wird diese Wärmemenge Q in unserem Zielkörper eine Temperaturänderung Delta T hervorrufen, die groß oder klein ausfallen kann, je nachdem, wie groß die da auch noch vorhandene Proportionalitätskonstante C ist, die Wärmekapazität. Auf diese Größe werden wir in der nächsten Lerneinheit noch eigens eingehen. Für den Moment an dieser Stelle, um Sie hier nicht ganz in der Luft hängen zu lassen, eine kurze Einsatzdefinition, was Wärmekapazität ist, steckt im Grunde in dem Wort drin. Das ist die Kapazität eines Stoffes, Wärmemengen aufzunehmen und abzugeben. Das ist also so eine Art Wärmespeicherfähigkeit des Stoffes. Diese beiden Begriffe generell, die wir hier diskutieren, Arbeit und Wärme, haben wir in unserer dritten Lerneinheit Grundbegriffe der Thermodynamik auch schon mal kurz erwähnt unter dem Oberbegriff Prozessgrößen. Prozessgrößen im Gegensatz zu Zustandsgrößen sind Größen, die während eines Prozesses ablaufen, ne? Also Übergangsgrößen. Und das sind bei uns eben die Begriffe Arbeit und Wärme. Wärme ist also eine Übertragungsform von Energie. Wenn Wärme aus dem System, das uns interessiert, freigesetzt wird, nennen wir das einen exothermen Prozess. Wenn Wärme von dem System, das uns interessiert, aufgenommen wird, dann nennen wir das einen endothermen Prozess. Diese beiden Begriffe exotherm und endotherm, die leiten sich, wie vieles in der Thermodynamik, aus dem Griechischen ab. Exo bedeutet aus, heraus. Thermion hat was mit Wärme zu tun. Exotherm heißt also, Wärme geht raus, sozusagen. Und endo, das heißt so viel wie rein oder hinein. Endotherm heißt also, Wärme geht hinein. Wichtig ist mir an dieser Stelle herauszustellen, machen Sie sich diese Definition vom Wärme bitte ganz scharf klar, dass das eine Energieübertragungsform ist. Wir laufen hier nämlich Gefahr, wie übrigens an vielen Stellen in der Thermodynamik, dass wir hier ein bisschen aufs Glatteis geraten durch Alltagskonnotationen, die wir haben. Im Alltag benutzen wir den Begriff Wärme ja auch ständig und wir trennen den da oft nicht scharf von dem Adjektiv warm. Wenn wir also sagen, dieses Objekt hier ist warm, dann meinen wir damit eigentlich, dieses Objekt hat eine hohe Temperatur. Und an dieser Stelle laufen wir jetzt Gefahr, die Begriffe Wärme und Temperatur durcheinander zu würfeln. Temperatur ist eine Größe, die den Zustand des Systems beschreibt, eine Zustandsgröße. Wärme ist hingegen eine Übertragungsgröße, eben eine Prozessgröße. Das ist nämlich eine Form der Energieübertragung. Im 18. Jahrhundert, als das Teilgebiet der Thermodynamik seinen Anfang nahm, hatten die Wissenschaftler noch eine andere Vorstellung. Wärme stellte man sich damals als einen unsichtbaren Stoff, das sogenannte Kalorikum, vor. Und die Vorstellung war, wenn jetzt beispielsweise ein Wärmeübergangsprozess stattfindet, also Wärme von einem Körper auf einen anderen übergeht, dann fließt dieser unsichtbare Stoff von dem einen Körper auf den anderen Körper. Kurzer Rückgriff an dieser Stelle auf unsere erste Lerneinheit. Dort hatten wir uns ja erstmal ganz allgemein den Modellbegriff in der physikalischen Chemie klargemacht. Und dieses Modell, dass Wärme ein unsichtbarer Stoff ist, ist bis zu diesem Punkt jetzt auch erstmal gar nicht so schlecht. Es erklärt die Wärmeübertragung. Es stößt aber an seine Grenzen, wenn wir es auf andere Phänomene anwenden wollen, die etwas mit Wärme zu tun haben. Beispielsweise die spontane Entstehung von Wärme durch Reibung. Die ist nicht erklärbar durch das Bild, dass Wärme ein unsichtbarer Stoff namens Kalorikum ist. Daher haben Thomson, übrigens der spätere Lord Kelvin, sowie auch Clausius ein alternatives Bild entwickelt, das weiterreicht. Nämlich, dass Wärme eine Energieübertragungsform ist, die in einem Körper, zu dem sie hinfließt, Teilchenbewegung erzeugt. Und mit diesem Bild können wir uns die Begriffe Arbeit und Wärme auf einer mikroskopischen Ebene illustrieren. Arbeit ist eine Energieübertragungsform, die gerichtete, das heißt geordnete, koordinierte Teilchenbewegung erzeugt. Wärme dagegen ist eine Energieübertragungsform, die ungerichtete, also unkoordinierte, chaotische, ungeordnete Teilchenbewegung erzeugt. Beides ist in einem System in Form von sogenannter innerer Energie gespeichert. Beides kann ineinander umgewandelt werden, übrigens in Klammern, aber nur mit endlichem Wirkungsgrad. Für jedes einzelne Teilchen im System ändert sich dabei erstmal nichts. Sehr wohl aber für den Teilchenverbund, nämlich insofern, dass die Übertragungsgröße Arbeit koordinierte Teilchenbewegung erzeugt, die Übertragungsgröße Wärme hingegen unkoordinierte Teilchenbewegung erzeugt. In Abbildung 1.17 in unserem Skript ist Ihnen das grafisch dargestellt. Wir haben unser System und das weist über eine bestimmte Energiemenge auf, die wir innere Energie nennen, und die kann es jetzt in Form von Arbeit und Wärme mit der Umgebung austauschen. In der Illustration in Abbildung 1.17 ist der Fall dargestellt, dass diese beiden Größen vom System auf die Umgebung abgegeben werden. Und was daraus resultiert, ist im Fall von Arbeit eine gerichtete, koordinierte Teilchenbewegung in der Umgebung und im Fall von Wärmeübertragung eine ungerichtete, unkoordinierte Teilchenbewegung in der Umgebung. Nochmal zur Abgrenzung der Begriffe Wärme und Temperatur. Während Wärme also eine Energieübertragungsform ist, die ungerichtete Teilchenbewegung erzeugt, ist Temperatur ein Systemzustand, der den momentanen Grad an ungerichteter Teilchenbewegung im System widerspiegelt. Wenn wir also Wärme zuführen, also noch mehr ungerichtete Teilchenbewegung erzeugen, erhöht sich die Temperatur. So können wir also nochmal die Begriffe Wärme und Temperatur auf einer mikroskopischen Ebene voneinander abgrenzen. Temperatur ist das momentan vorliegende Ausmaß von ungerichteter Teilchenbewegung in unserem System. Wärme ist ein Phänomen, das solche ungerichtete Teilchenbewegung erzeugt. Arbeit hingegen ist eine Energieübertragungsform, die gerichtete Teilchenbewegung erzeugt. Und ähnlich wie bei der Temperatur können wir auch das momentan vorliegende Ausmaß der gerichteten Teilchenbewegung in unserem System als absolute Zustandsgröße des Systems angeben. Das ist nämlich die kinetische Energie unseres Systems. In dem Sinne, dass das ganze System sich als Körper bewegt. Beispielsweise, weil unser System ein sich drehendes Rad in einer Maschine ist. In der physikalischen Chemie möchten wir ja gerne immer alles quantitativ haben. Und das erste quantitative Experiment in diesem Kontext geht auf James Prescott Joule zurück. Seines Zeichens hat er übrigens eine wunderschöne Profession gehabt. Der war nämlich Bierbrauer. Und er hat experimentell im Jahr 1843 das mechanische Wärmeäquivalent bestimmt. Durch Rühren einer bestimmten Wassermenge mit einer definierten Rührkraft erhöht sich die Temperatur dieser Wassermenge um einen bestimmten Betrag. Im Teilchenbild können wir dieses Experiment uns jetzt klar machen, was da passiert. Das Rühren bringt Arbeit ins System ein, erzeugt also zunächst mal koordinierte, gerichtete Teilchenbewegung, die sich dann aber relativ schnell durch Stöße der Teilchen untereinander randomisiert und somit letzten Endes zu Wärme wird. Wir haben damit eigentlich schon den Kern der heutigen Lehreinheit erreicht. Wir haben die Größe innere Energie eingeführt. Das ist eine Zustandsfunktion, die die Einheit Joule hat und die den Energiegehalt eines chemischen Systems angibt. In Gleichung Nummer 60 in unserem Skript ist Ihnen das hingeschrieben. Und wir haben uns klargemacht, dass sich diese Größe im System ändern kann durch Übertragung von Arbeit und oder Wärme. In Gleichung 61 ist das dargelegt. Die ist Ihnen da in zwei Formen hingeschrieben. Einmal in einer differentialen Form, das ist die linke, und einmal in einer differenziellen Form, das ist die rechte Form der Notation. Und was wir hier sehen, ist nichts anderes als der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Die Änderung der Größe innere Energie setzt sich zusammen aus der Menge an Arbeit und Wärme, die zwischen System und Umgebung ausgetauscht wurde. Kurzer Hinweis zur Notation. In der linken Form der Notation steht da ein Delta U, das heißt, da steht eine Differenz von innerer Energie. Nämlich die Differenz, die resultiert, wenn unser System mit der Umgebung eine bestimmte Arbeits- und eine bestimmte Wärmemenge austauscht. Die innere Energie selbst ist also eine Absolutgröße. Und was uns diese Form der Gleichung jetzt ausdrückt, ist die Änderung dieser Absolutgröße bei Austauschprozessen. Die ausgetauschten Prozessgrößen sind da aber nicht mit einem Delta hingeschrieben, denn das sind keine Zustandsfunktionen. Wir können nicht den Zustand der Arbeit in einem System angeben oder den Zustand der Wärme in einem System angeben, sondern das sind Größen, die einfach während eines Prozesses als Übertragungsgrößen ins Spiel kommen. Und als solche haben die kein Delta. In der rechten Form der Gleichung, die uns das differenziell darstellt, da haben wir das für ein infinitesimal kleines Delta hingeschrieben, also dU. Und um anzudeuten, dass Arbeit und Wärme jetzt auch in kleiner Menge übertragen werden, schreiben wir da jetzt ein Delta vor, aber so ein kleines gekringeltes. Nicht das große dreieckige Symbol, sondern das kleine Kringel-Delta-Symbol. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik in seiner Notation von Gleichung 61 sagt uns also aus, dass für unser System Arbeit und Wärme gleichwertige Übertragungsgrößen sind. Jede Aufnahme oder Abgabe von einem der beiden oder beiden ändert den Energiegehalt des Systems. Und da das die Energie ist, die im System drin gespeichert ist, nennen wir das die innere Energie. Sie haben ja vielleicht einen kleinen Déjà-vu-Effekt, was Ähnliches kennen Sie schon aus der Physik, nämlich den Energiesatz der Mechanik, das ist Gleichung 62 in unserem Skript. In der klassischen Mechanik setzt sich die Energie eines Körpers aus kinetischer Energie und potenzieller Energie zusammen. Dieser Energiesatz der Mechanik in Form von Gleichung 62 beschreibt uns die äußere Energie eines Systems. Beispielsweise der Gestalt, dass es sich auf einer bestimmten Höhe befindet, das hat dann was mit der potenziellen Energie im Schwerefeld der Erde zu tun, und sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt, das hat was mit der kinetischen Energie zu tun. Gleichung 61, der erste Hauptsatz der Thermodynamik, stellt diesem Energiesatz der Mechanik, der die äußere physikalische Energie beschreibt, jetzt also die innere chemische Energie des Systems an die Seite. Kurzer Hinweis an dieser Stelle aber noch, im Energiesatz der Mechanik, Gleichung 62, tritt die Energie als absolute Größe auf. Im ersten Hauptsatz der Thermodynamik, Gleichung 61, tritt sie als Differenzgröße auf. Das heißt, in der klassischen Mechanik können wir durchaus absolute Energien von Körpern darstellen, in der chemischen Thermodynamik aber immer nur Energieänderungen. Es gibt hier also nicht so etwas wie eine absolute Energie. Um die angeben zu können, müssen wir einen Bezug zur Quantenmechanik herstellen. Und das leistet uns die statistische Thermodynamik, die beides miteinander verbrückt. Das heißt, in der statistischen Thermodynamik können wir dann dieser Größe Energie und übrigens vielen weiteren thermodynamischen Zustandsfunktionen, die wir noch kennenlernen werden, Absolutwerte zuordnen. In der chemischen Thermodynamik, mit der wir uns jetzt hier befassen, können wir das nicht. Da können wir nur Änderungen dieser Zustandsfunktionen angeben. Und noch ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Wenn wir das tun können und wenn wir für die innere Energie auch einen Absolutwert angeben können, was wir können, wenn wir statistische Thermodynamik beschreiben, dann könnten wir eigentlich darüber nachdenken, diese beiden Gleichungen 61 und 62 miteinander zu vereinen und eine wirkliche Gesamtenergie eines Systems anzugeben. Dergestalt, dass uns ein Energiesatz an die Hand gegeben wird, der sowohl die äußere, also physikalische Energie, die sich aus kinetischer und potenzieller Energie zusammensetzt, angibt, als auch die innere, die chemische Energie, die durch Übertragung von Arbeit und Wärme sich ändern kann. Diese Idee hatte schon im Jahr 1840 Julius Robert Meyer. Das wurde aber damals nicht akzeptiert, weil er Arzt und kein Physiker war. Wir aus der Perspektive der Chemie sind im Folgenden vor allem an der inneren Energie des Systems interessiert. Noch eine kurze Notiz zur Vorzeichenkonvention. Wir schreiben immer einen Plus, wenn Energie dem System zugeführt wird, und einen Minus, wenn Energie dem System entzogen wird, also aus dem System abgeführt wird. Einfach, weil wir das System ins Zentrum unserer Betrachtung stellen und wenn da eben was dazukommt, dann schreiben wir Plus und wenn da was wegfließt, dann schreiben wir Minus. Wie passiert denn das, dass da was zugeführt wird oder abgeführt wird? Naja, durch Prozesse, durch Übertragung von Arbeit und oder Wärme zwischen System und Umgebung. Solche Prozesse können grundsätzlich immer auf zwei Arten durchgeführt werden. Auf eine reversible Art und eine irreversible Art. Betrachten wir dazu ein Beispiel, um uns das zu vergegenwärtigen. Wir betrachten die isotherme Expansion eines Gases gegen den äußeren Druck. Also Isotherm heißt, die Temperatur bleibt dabei gleich. Expansion heißt also Volumenzunahme. Wir lassen ein Gas in seinem Volumen expandieren und das geschieht gegen den äußeren Druck, den nennen wir Px, also P extern. Und wir diskutieren mal diese beiden Fälle. Der erste Fall soll der reversible Fall sein. Wie können wir so einen Prozess reversibel gestalten? Was heißt reversibel eigentlich? Reversibel heißt umkehrbar. Wir könnten das jetzt so realisieren, dass wir immer nur ganz kleine Volumenteilschritte machen. Also dass wir unseren Kolben beispielsweise auf einer Schiene mit lauter kleinen Zähnen entlang führen und den Kolben sich immer nur so von einem Zahn zum nächsten weiter expandieren lassen. Und jeder Schritt sei dabei so klein, dass wir jeden Teilschritt auch umkehren können. Dann ist auch der ganze Prozess umkehrbar. Das heißt, in einer solchen reversiblen Prozessführung ist der Druck in unserem System stets gleich dem Außendruck. Es herrscht stets mechanisches Gleichgewicht zwischen System und Umgebung. Diesen Prozess nennen wir isotherme Expansion, wie schon angedeutet. Und wir können jetzt bilanzieren, welche Arbeit dadurch von dem System an der Umgebung geleistet wird. Das ist in Gleichung 63 getan. Wir lösen dazu das Integral PdV vom Zustand V1 bis zum Zustand V2. Und wir nehmen jetzt an, das Gas sei ein ideales Gas. Das heißt, wir substituieren das P in unserem Integral durch nRT durch V. Haben wir also das Integral nRT durch VdV zu lösen. N ist eine Konstante, die Stoffmenge ändert sich ja nicht. R ist sowieso eine Konstante, können wir also vor das Integral ziehen. Und T ist jetzt auch konstant, weil es ist ja eine isotherme Expansion. Also können wir nRT vor das Integral ziehen. Und wir haben also das Integral 1 durch VdV zu lösen. Was ist die Stammfunktion von 1 durch VdV? Wer erinnert sich? LNV. Kurze Fußnote, in der Mathe-Vorlesung, da hatte ich Sie so ein bisschen darauf hingewiesen, es ist gut, wenn Sie so ein bisschen Auf- und Ableitungen von Logarithmusfunktionen kennen. Hier ist jetzt so ein Beispiel, wo sowas gebraucht wird. Und wenn wir da jetzt noch die Integrationsgrenzen V1 und V2 einsetzen, dann wird das bestimmte Integral minus nRT ln von V2 durch V1. Der zweite Fall, den wir diskutieren, sei der einer irreversiblen Prozessführung. Das heißt, da tragen wir jetzt nicht irgendwie Sorge, dass das in kleinen Teilschritten abläuft, wovon jeder umkehrbar ist, sondern da lassen wir einfach zack, auf einen Schlag das Gas expandieren. Das heißt, da ist der Druck in unserem System P größer als der Außendruck Px. Der ist konstant. Es liegt also kein mechanisches Gleichgewicht zwischen System und Umgebung vor, sondern es findet eine Expansion gegen einen kleineren, konstanten Außendruck statt, bis der Innendruck in unserem System auf den Außendruck gesunken ist, also bis dann eben mechanisches Gleichgewicht vorliegt. Auch hier können wir die Arbeit wieder berechnen. Das ist Ihnen in Gleichung 64 dargelegt. Der Ansatz ist wieder derselbe. Wir lösen das Integral PdV vom Anfangszustand V1 zum Endzustand V2. Übrigens mit einem Minus davor, ne, weil diese Arbeit ja aus dem System verloren geht und an der Umgebung verrichtet wird. Und dieses Integral ist jetzt ziemlich einfach zu lösen, denn wir expandieren ja gegen einen konstanten Außendruck Px. Wir nennen diesen Fall deshalb auch isobare Expansion und dann können wir den einfach vors Integral ziehen. Wir müssen also einfach das Integral dv, also quasi 1 dv, lösen. Die Stammfunktion davon ist einfach v und Einsetzen der Integrationsgrenzen v1 und v2 liefert uns die Lösung des bestimmten Integrals minus p delta v. Wenn wir hier jetzt mal Zahlenwerte für v2 und v1 einsetzen, dann werden wir sehen, dass im zweiten, dem irreversiblen Fall, eine kleinere Zahl rauskommt als im ersten, dem reversiblen Fall. Das heißt, maximale Arbeit wird bei reversibler Expansion geleistet. Das ist ganz wichtig zu merken. Wir haben uns ja in der dritten Lerneinheit so ein bisschen mit den Grundzügen der Thermodynamik befasst und haben uns klargemacht, das ganze Gebiet ging überhaupt erstmal los mit der Fragestellung, wie man Prozessführungen, konkret damals das Arbeitsschema einer Dampfmaschine, effizienter machen kann, um bei der Umwandlung von Wärme in Arbeit mehr Arbeit zu gewinnen. Und wir haben jetzt schon gesehen, um das tun zu können, müssen alle Teilschritte möglichst reversibel sein. Denn im reversiblen Fall kriegen wir mehr Arbeit raus als im irreversiblen Fall. Was wir hierin auch nochmal sehen, ist, dass Arbeit wegabhängig ist. Die Arbeit hängt davon ab, ob ich einen reversiblen Weg beschreite oder einen irreversiblen Weg. Und deshalb ist Arbeit keine Zustandsfunktion, sondern eben, wie wir schon gesagt haben, eine Prozessgröße. Kurze Plauderei an der Stelle noch von mir. In einem klassischen Hörsaalkontext dieser Vorlesung, da rechnen wir das manchmal auch noch mit Beispielen durch, je nachdem, wie gut wir in der Zeit sind. Und ein Beispiel ist die spontane, also die irreversible Expansion eines Gases ins Vakuum. Was kommt denn da für eine Arbeit raus? Denken Sie mal kurz drüber nach. Da kommt die Arbeit 0 raus. Weil die Gleichung, die Sie benutzen müssen, ist Gleichung 64. Ist ja irreversible Prozessführung, die uns hier interessiert. Und wenn die Expansion ins Vakuum hineingeschieht, dann ist Px 0. Und dann ist auch W gleich 0. Das hat mal in einem Semester zu einer angeregten Diskussion mit dem Auditorium geführt, in dem die Frage aufkam, Kann ich mir das jetzt also so vorstellen, wenn ich ein Gas in einem Kolben habe und ich lasse das jetzt spontan ins Vakuum hinein auf einen Schlag expandieren, dann leistet das keine Arbeit, das Gas. Ja, das haben wir ja gerade ausgerechnet. Ja, wenn ich jetzt eine kleine Turbine davor schalte, vor die Düse da, dann wird die nicht anfangen, sich zu drehen, weil das Gas leistet ja keine Arbeit. Was meinen Sie? Was wird hier passieren? Natürlich fängt die Turbine sich an zu drehen. Und dann ist es keine Expansion ins Vakuum mehr. Denn das Drehen der Turbine, an dem das Gas Arbeit verrichtet, ist dann so, als würde es gegen einen konstanten Außendruck, der nicht null ist, erfolgen. Wir haben vor ein paar Minuten schon den ersten Hauptsatz der Thermodynamik kennengelernt. Das war Gleichung 61. Diskutieren wir den nochmal ein bisschen weiter. Wir haben ja in unserer dritten Lerneinheit Grundbegriffe der Thermodynamik unterschiedliche Arten von Systemen diskutiert. Offene, geschlossene und abgeschlossene Systeme. Was würden Sie denn sagen, diese Form von Gleichung 61, die wir bis jetzt diskutiert haben, für welche Art von System gilt denn das? Na, das muss ja auf jeden Fall erstmal für ein System gelten, was in der Lage ist, Arbeit und Wärme auszutauschen. Es kann also schon mal kein abgeschlossenes System sein. Es kann aber auch kein offenes System sein, denn wenn es ein offenes System wäre, dann müsste da noch ein dritter Summand stehen. Denn dann würde sich die innere Energie ja auch ändern, wenn Materie in das System hineinfließt oder aus dem System herausfließt. Mit dem Zu- oder Abfluss von Teilchen zwischen System und Umgebung wird natürlich auch die Energiemenge im System sich ändern. Das heißt, diese Form von Gleichung 61, die gilt für geschlossene Systeme. Diese tauschen Arbeit und Wärme aus, genauso wie das da auch in Gleichung 61 bilanziert ist, aber keine Materie. Das heißt, der erste Hauptsatz der Thermodynamik in dieser Form ist ein Energieerhaltungssatz für geschlossene Systeme. Wir können den auch für offene Systeme formulieren. Das sieht in Gleichung 65 im Skript dargestellt. Da ist dann dieser dritte Summand noch mit reingeschrieben. Delta EM ist der hier denotiert. Das steht für die Änderung an Energie, die einhergeht mit Austausch von Materie zwischen System und Umgebung. Ein Sonderfall von Systemen, den wir auch schon in unserer dritten Lerneinheit abgegrenzt hatten, ist ein adiabatisches System. Da hatten wir gesagt, adiabatische Systeme, das sind Systeme, die zwar Arbeit, aber keine Wärme mit der Umgebung austauschen können. Und für solch ein System würde dann aus Gleichung 62 der Q-Term verschwinden, der D-Term aber da stehen bleiben. Das ist Gleichung 66 in unserem Skript. Na, und wie schon angedeutet, für den vierten Systemtypus, abgeschlossene Systeme, die können ja gar nichts mit der Umgebung austauschen. Weder Arbeit noch Wärme und Materie schon gar nicht. Das heißt, da gilt Gleichung 67. DU ist gleich 0. Das heißt, die innere Energie eines abgeschlossenen Systems ist konstant. Sie bleibt erhalten. In dem kleinen Rechenbeispiel, das wir vorhin diskutiert haben, mit den zwei verschiedenen Fällen, dem reversiblen und dem irreversiblen Fall, haben wir ja schon gesehen, dass Arbeit wegabhängig ist. Die innere Energie ist aber eine Zustandsfunktion und ist dann nicht wegabhängig. In Abbildung 1.18 ist das dargestellt. Wenn ich ein System von einem Energiezustand U1 in einen Energiezustand U2 überführe, dann ist das egal, ob ich das auf einem Weg 1 mache, der hier in der Abbildung blau skizziert ist, oder auf einem Weg 2, der hier in der Abbildung grün skizziert ist. Was das auch bedeutet, ist, dass wenn ich von U1 über U2 wieder zurück zu U1 gehe, also einen geschlossenen Weg gehe, ist die Änderung der inneren Energie dabei 0. Das ist sie in den Gleichungen 68 dargestellt. Das Kreisintegral über dU ist 0. Damit folgt eine ganz zentrale, ernüchternde Einsicht. Es ist nicht möglich, ein sogenanntes Perpetuum mobile erster Art zu konstruieren. Also eine Maschine, die Arbeit leistet, ohne Energie von außen zu benötigen. Das ist vielleicht die praxisrelevanteste Formulierung des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik. Wir haben damit nun unser eingangs formuliertes Ziel erreicht. Wir haben eine saubere Definition für die Begriffe Arbeit, Wärme und Energie vorgenommen. Und vor allem der Begriff Energie ist zentral wichtig, denn er ist die zentrale Größe des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik. Wir haben dabei nur ein Problem. Wir haben jetzt ja gesehen, dass die Energie sich ändert durch Übertragung von Arbeit und Wärme. Die wichtigste Form der Arbeit in der physikalischen Chemie haben wir als PdV oder PΔV formuliert. Das heißt also, wenn wir Prozesse nicht isochor führen, also nicht so, dass das Volumen gleich bleibt, haben wir es immer mit einem Arbeitsterm zu tun. Und das heißt, die Änderung der inneren Energie ist dann nicht einfach gleich die Wärmemenge, die in dem Prozess eine Rolle spielt, sondern es kommt auch ein Arbeitsterm mit hinzu. Das macht die Sache unhandlich, ist aber nichtsdestotrotz für uns sehr relevant, denn chemische Prozesse spielen sich in der Tat selten bei der Bedingung eines konstanten Volumens ab, sondern eher bei der Bedingung eines konstanten Drucks. Die meisten chemischen Prozesse werden nämlich tatsächlich in kondensierter Phase durchgeführt und nicht in der Gasphase. Es gibt natürlich sehr viele, sehr wichtige Gasphasenreaktionen. Die meisten Prozesse versuchen wir aber in kondensierter Phase, also in der flüssigen Phase oftmals durchzuführen, einfach weil das prozesstechnisch viel, viel einfacher ist und auch effizienter ist, weil wir auf einem Raum viel mehr Moleküle haben in der flüssigen Phase als in der Gasphase. In einem solchen Aggregatzustand ist aber die Bedingung konstantes Volumen schwer zu realisieren. Wenn sich Temperaturen ändern, dann haben wir es bei der Flüssigkeit immer mit thermischer Ausdehnung zu tun. Das hätten wir beim Gas auch, sogar noch viel betonter. Aber ein Gas können wir zwingen, sein Volumen konstant zu halten, einfach indem wir das in einem festen Container machen. Bei einer Flüssigkeit ist das schwerer zu realisieren. Was da aber immer konstant ist, ist die variable Druck. Das ist einfach konstanter Außendruck, beispielsweise der Atmosphärendruck. Das heißt, für Reaktionen in flüssiger Phase haben wir immer einen P-Delta-V-Term mit zu diskutieren. Und um uns hier das Leben nicht einfacher, aber handlicher zu machen, definieren wir uns eine neue thermodynamische Größe, die dem Rechnung trägt, einfach indem sie diesen Term automatisch mit berücksichtigt. Diese Größe nennen wir Enthalpie. Ihre Definition ist in der Gleichung 69 im Skript dargelegt. Enthalpie, mit dem Formelzeichen H abgekürzt, definieren wir als U plus PV. Ist also die innere Energie, das ist die Größe, die uns maßgeblich interessiert, plus den trivialerweise immer mit zu berücksichtigen PV-Term. Wenn wir uns mal die Änderung einer solchen Größe während eines Prozesses angucken, dann können wir sagen, zum Anfang liegt eine Enthalpie H1 vor, das ist U1 plus PV1. Zum Ende liegt eine Enthalpie H2, das hat jetzt nichts mit Wasserstoff zu tun, sondern das ist die Enthalpie H am Zustand 2, vor, die sich aus U2 plus PV2 zusammensetzt. Und eine Änderung, das ist dann Enthalpie am Zustand 2 minus Enthalpie am Zustand 1. Wenn wir das hinschreiben, dann ist das U2 minus U1 plus PV2 minus PV1. Da können wir das P ausklammern und dann können wir das zusammenfassen als Delta H ist gleich Delta U plus P Delta V. Wir können das auch für eine infinitesimale Änderung diskutieren. Da müssen wir das H aus Gleichung 69 in differenzieller Form hinschreiben. Das heißt, dH ist dann dU plus PdV plus VdP. Der Grund, warum da PdV und VdP auftaucht, ist, weil wir es nach der Produktregel ableiten müssen. Und oftmals interessieren uns die Bedingungen T und P konstant. Das heißt, dann können wir diesen VdP-Term auch weglassen und dann ist dH einfach dU plus PdV. Was ich Ihnen hier die ganze Zeit erzähle, ist in Gleichung 70 im Skript dargelegt. Wenn wir es jetzt mit der Bedingung P gleich konstant zu tun haben, wie es oft vorliegt bei chemischen Reaktionen in kondensierter Phase, dann können wir den ersten Hauptsatz der Thermodynamik nach Gleichung 71 formulieren. dU ist Delta W plus Delta Q und das Delta W ist minus PdV. Wir schreiben da minus PdV, weil infolge von Volumenausdehnung Arbeit vom System an der Umgebung geleistet wird, also aus dem System verloren geht. Damit folgt für die Enthalpieänderung, die ja als dH ist gleich dU plus PdV definiert ist, dass dH gleich minus PdV plus dQ, das ist das, was wir für dU einsetzen, plus PdV ist. Und dann hebt sich das minus PdV gerade gegen das plus PdV auf und dH ist gleich dQ. Das ist in den Gleichung 72 im Skript dargelegt. Das heißt, die ausgetauschte Wärmemenge entspricht dann der Änderung der Enthalpie. Die Enthalpie ist also für die Chemie kondensierter Phasen eine wichtige Variante der inneren Energie, die uns die Druckvolumenarbeit sozusagen rauskürzt, die immer trivialerweise erfolgt bei solchen Prozessen. Damit sind wir am Ende der heutigen Lerneinheit angelangt. Wir haben heute die zentrale Größe der chemischen Thermodynamik kennengelernt, die innere Energie. Kurze Fußnote, in einer weiteren Lerneinheit werden wir der Größe noch eine genauso wichtige an die Seite stellen, das ist die Entropie, aber die kommt später. Wir haben uns heute klargemacht, was Energie ist. Wir haben dabei den ganz zentralen ersten Hauptsatz der Thermodynamik kennengelernt, der ein Energieerhaltungssatz ist. Am Anfang dieser Lehreinheit habe ich eine sehr verbreitete Alltagskonnotation des Begriffes Energie genannt, nämlich diesen Satz, wir müssen Energie sparen. Vor dem Hintergrund des ersten Hauptsatzes, den wir heute kennengelernt haben, können wir jetzt verstehen, dass das eigentlich Blödsinn ist. Wir können Energie gar nicht sparen, denn die geht ja nie verloren, sondern wird nur in ihrer Form gewandelt. Genau da drin steckt aber schon der Knackpunkt. Es gibt verschiedene Formen der Energie. Eine Form haben wir heute kennengelernt, die Form Arbeit. Und das ist eigentlich die Form der Energie, die uns interessiert. Wir wandeln im Alltag oft Energie, um uns das Leben leichter zu machen. Nämlich um Maschinen Arbeit für uns leisten zu lassen. Das ist also die für uns wertvolle Form der Energie. Und wenn wir sagen, dass wir Energie sparen müssen, dann bedeutet das, wir müssen Energie in einer wertvollen Form sparen. In einer Form, in der wir gut Arbeit daraus gewinnen können. Wir reden dieser Tage sehr viel über die Energiewende. Das ist eine der wichtigsten Diskussionen, die wir führen müssen. Bisher gewinnen wir Energie gewinnen, in Anführungszeichen, weil eigentlich gewinnen wir sie ja gar nicht, wir wandeln sie nur. Vor allem aus fossilen Energieträgern. Das ist eine chemische Energieform, die in chemischen Substanzen drinsteckt, die sich über Jahrmillionen gebildet haben und einen hohen Energiegehalt haben. Unsere Energiewirtschaft basiert im Moment im Wesentlichen darauf, diese chemisch fossil gespeicherte Energieform aus der Erde rauszubuddeln oder rauszupumpen und durch Verbrennungsprozesse freizusetzen und daraus Arbeit zu erzeugen, die uns das Leben leichter macht. Soweit könnte man sagen, erstmal so gut. Man muss dann nur mit rechnen, dass irgendwann dieser Vorrat erschöpft ist. Aber solange das jetzt erstmal nicht erreicht ist, könnte man ja erstmal sagen, wo ist das Problem? Das Problem besteht in den chemischen Abfallprodukten, die wir dabei erzeugen. Nämlich in Form des Klimagases CO2. CO2 ist ein Gas, das sich durch die Fähigkeit auszeichnet, Infrarotstrahlung zu absorbieren. Die Erde ist ein Körper, der Infrarotstrahlung ins Weltall abstrahlt. Die Erde selber nimmt Strahlungsleistung von der Sonne auf, also die Tagseite der Erde tut das, gerät dadurch auf eine bestimmte Temperatur und strahlt dadurch ihrerseits Infrarotstrahlung ab. Ein Strahlungsgleichgewicht für diesen sehr einfachen Fall läge vor bei einer Erdoberflächentemperatur von minus 18 Grad Celsius. Nun hat die Erde aber eine Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre befinden sich Gase, die in der Lage sind, einen Teil der von der Erde abgestrahlten Infrarotstrahlung zu absorbieren und einerseits in Richtung Erde wieder abzustrahlen und andererseits einfach durch Stöße mit der Umgebung zu Wärme zu dissipieren. Dadurch erhöht sich nun die Erdoberflächentemperatur auf einen angenehmen Jahres- und Erdoberflächenmittelwert von 15 Grad Celsius. Dieser Wert machte Leben auf dem Planeten überhaupt erst möglich. Nun hat sich aber eine Lebensform entwickelt, die fossil gespeicherte Energie aus dem Boden herausgräbt oder pumpt, verbrennt und dadurch CO2 in die Atmosphäre abgibt, was ein Klimagas ist. Und dadurch erhöht sich die Temperatur weiter. Klar, CO2 gab es natürlich davor auch schon in der Atmosphäre, aber seit der Mitte des 18. Jahrhunderts hat der Mensch dessen Konzentration stark erhöht. Von vormals 280 ppm zu jetzt schon rund 400 ppm. Diese Zahlen sind aus Eisbohrkernen bekannt, in denen Atmosphäre in kleinen Luftbläschen konserviert ist und einfach gaschromatographisch analysiert werden kann. Und eben durch diese Zunahme der Konzentration des Treibhausgases CO2 hat sich die Erdoberflächentemperatur erhöht, um ungefähr 0,8 Grad seit dem vorindustriellen Zeitalter. Auch das kann man übrigens aus Eisbohrkernen ableiten. Die Zusammensetzung des Eises, beispielsweise im Hinblick auf bestimmte Isotopenverteilungen, ist direkt mit der Temperatur korreliert. Sie merken schon längst, worüber ich rede, das ist der menschengemachte Klimawandel. In meinen Augen ist der menschengemachte Klimawandel die größte und existenzbedrohendste Notsituation, in der sich die Menschheit jemals befunden hat. Es ist deshalb gut, dass wir in den letzten Jahren vermehrt angefangen haben, darüber zu reden. Die Folgen sind ja auch kaum noch ignorierbar. Bin mal auf diesen Sommer gespannt, was uns da wieder blüht. Einer der zentralsten Diskussionspunkte dabei ist, wie soll uns eine Energiewende gelingen? Wie wollen wir hinkommen zu einer Energiewirtschaft, die auf erneuerbaren Energien beruht? Hierfür wird derzeit viel Forschungs- und Entwicklungsaufwand betrieben. Und das ist gut so. Der braucht aber noch eine gewisse Zeit, bis er soweit ist, um den stets wachsenden Energiehunger unserer Gesellschaft zu stillen. Der Prozess der Digitalisierung, über den dieser Tage viel geredet wird, Sie selber konsumieren ja auch gerade eine Digitalvorlesung übrigens, wird noch einen Energiehunger entwickeln, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Sie kennen vielleicht diesen kleinen Fun-Fact, dass allein Netflix und Amazon Prime einen Energieverbrauch und damit auch CO2-Fußabdruck wie das ganze Land Spanien haben und YouPorn den von Belgien. Das heißt, die Entwicklung sehr effizienter Energiewandlungsprozesse, die auf regenerativen Quellen basieren, braucht viel Forschung und Entwicklungsaufwand. Bis dahin ist die am einfachsten praktisch realisierbare Energiewende in der Tat Energie sparen.